Wir beschäftigen uns mit dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich habe versucht, euch in der letzten Bibelstunde in die Verse 5 bis 11 hineinzunehmen. In gewisser Weise eine Einleitung dafür zu geben, damit wir diese Verse zu studieren. War noch nicht ganz fertig mit dieser Hinführung zu diesen Versen. Das will ich heute ergänzen. Dachte aber trotzdem, dass ich heute schon mal die Verse euch vorlese, damit ihr es schon mal hört. Und das auch schon mal mit euch was macht. Und dann hoffe ich dann in der Erklärung, da ihr auch schon da innerlich vorbereitet werdet dann auch für die Auslegung dieser Verse. Lasst uns lesen, 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 5. Petrus schreibt, eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber Ausharren, in dem Ausharren aber Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und fruchtlos sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, er ist kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Als ich wusste, okay, ich bin bald mit dem ersten Petrusbrief fertig und ich darf bald den zweiten Petrusbrief machen, habe ich mich auf diesen Abschnitt gefreut. Das war vor meinem geistigen Auge und ich dachte, wenn ich das dann euch auslegen darf, da freue ich mich drauf. Jetzt bin ich an diesem Punkt und obwohl wir schon da sind, sind wir noch nicht so richtig da, weil ich möchte euch da hineinführen, damit wir dann wirklich ein gutes und ein richtiges Verständnis dieser Verse haben. Habe ich versucht, in der letzten Bibelstunde euch zu zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Heilssicherheit und Heilsgewissheit und dass wir diesen Unterschied kennen müssen. Wenn wir diesen Unterschied nicht kennen, werden wir schwer uns tun mit diesen Versen. Und wir werden aus diesen Versen etwas von uns mitnehmen, was sie nicht sagen. Und das ist wichtig, dass wir Klarheit da haben über den Unterschied zwischen Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Und ich habe in der letzten Bibelstunde gesagt, dass viele Christen bezweifeln, dass es eine Heilssicherheit gibt und geschweige von einer Heilsgewissheit und dass nicht wenige sogar es für ein Gräuel halten, wenn man behauptet, dass man sicher ist, dass man gerettet ist. Und auch wenn, wie gesagt, viele da zweifeln, habe ich euch anhand einiger Bibelstellen das Zeugnis der Schrift gezeigt, dass die Bibel wirklich aber davon redet, dass die Bibel redet von einer Heilssicherheit und redet von einer Heilsgewissheit. Der Gewissheit unserer Rettung. Es ist etwas, was die Bibel lehrt und was in der Bibel steht. Und darüber müssen wir Gewissheit haben. Genau. Trotzdem, wie gesagt, müssen wir den Unterschied kennen. Die ersten Verse sprechen von dem Inhalt des Glaubens. Petrus erinnert uns an den Inhalt des Glaubens und dann sagt er, was der Inhalt unseres Glaubens ist. Und zusammengefasst ist es, wir sind sicher in seiner Hand. Wir sind sicher in seinem Rettungswerk. In dem, was Gott an uns tut, sind wir sicher. So die Heilssicherheit spricht in den Versen 3 und 4 an und erinnert an unsere Heilssicherheit. Die Verse 5 bis 11 sprechen über eine Heilsgewissheit. Da ist nicht mehr die Rede von einer Heilssicherheit, sondern Heilsgewissheit. Wenn wir das vertauschen und meinen, dass die Verse 5 bis 11 auch von einer Heilssicherheit reden, dann gute Nacht. Weil dann würden wir so verstehen, was muss ich alles tun, dass ich sicher bin? Fleiß und Tugenden und Erkenntnis und Ausharren, Enthaltsamkeit, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. So, dann müssen wir das tun und nicht straucheln. Dann haben wir Eingang in das Reich Himmel. Okay? Dann gibt es keine Sicherheit. So, wir müssen verstehen, von was die Verse hier reden. Und sie reden von einer Heilsgewissheit. Während niemand sich aufgrund seiner eigenen Werke, seiner eigenen Anstrengung, seiner eigenen Leistung, ja sogar seines eigenen Glaubensverständnisses zu einer Heilssicherheit gelangen kann, Niemand. Niemand kann eine Heilssicherheit sich erarbeiten durch das, was er tut. Durch seine eigene Tüchtigkeit und durch seine eigene Fähigkeit kommt niemand zu einer Heilssicherheit. Die Heilssicherheit ist nicht begründet in dem, was wir tun. Die Heilssicherheit ist begründet in dem, was Gott tut oder getan hat. Das ist die objektive Wahrheit des Evangeliums. Die Heilssicherheit ist das Werk, ist die Tugend, ist die Fähigkeit Gottes, das an uns wirkt, für uns ist. Das ist Heilssicherheit. Die Sicherheit unserer Rettung liegt in dem, was Gott für ein Werk in seinem Sohn Jesus Christus vollbracht hat. Das ist, wenn wir von der Heilssicherheit reden. Das hat nichts mit unseren Werken zu tun, sondern mit seinem Werk. Die Heilsgewissheit, das ist ganz, ganz wichtig da. Und trotzdem können Menschen aufgrund von falschem Verständnis der Heilssicherheit, von einer falschen Lehre über das Werk Gottes oder den Weg der Errettung, können Menschen zu einem falschen Verständnis einer Heilsgewissheit kommen. Ich möchte, dass ihr da mit mir gedanklich mitgeht und da gut aufpasst und differenziert. Menschen, wenn sie ein falsches Verständnis vom Erlösungswerk Gottes haben, von dem Werk der Heilssicherheit, wenn sie da eine falsche Lehre und einen falschen Glauben haben, werden sie auch eine falsche Gewissheit entwickeln. Als Beispiel, es wird gelehrt, Friede, Friede, wo kein Friede ist. Als Beispiel das Volk Israel, das Volk Gottes. Als in der Zeit Jeremias hat das Volk gesagt, uns wird kein Unglück treffen, Gott wird uns nicht richten und wir werden nicht vernichtet werden. Warum? Sie waren sich sicher, wir leben in Frieden. Es ist Friede, Friede. Und die falschen Propheten, die falschen Lehrer zu der Zeit Jeremias verkündigten dem Volk, macht euch keine Sorgen, wir sind sicher. In Jeremia 8, Vers 11 heißt es, und sie verbinden den Bruch der Tochter oberflächlich und sprechen Friede, Friede, wo kein Friede ist, und ich werde kommen und sie vernichten. Das verheißt Gott. Das heißt, auf einer falschen Annahme der Heilssicherheit, auf einem falschen Verständnis der Sicherheit der Rettung, bringen falsche Propheten, falsche Lehrer eine falsche Heilsgewissheit hervor. Dass das Volk sich in Sicherheit wähnt, in einem falschen Sicherheitsbewusstsein ist. Und sie sagen, das wird schon gut sein. Worauf lag ihr falsches Verständnis? Sie haben gesagt, solange der Tempel bei uns ist, ist Gott da. Und solange Gott da ist, wird uns nichts passieren. Das ist ganz grob zusammengefasst Jeremia. Die haben gesagt, der Tempel steht, Gott ist dann da. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Also solange der Tempel ist, wird uns nichts passieren. Was hat Gott gemacht? Er hat diesen Tempel abgerissen und nicht nur einmal, um zu sagen, das ist nicht die Grundlage eurer Sicherheit. Nicht dieser Ort und nicht was an diesem Ort passiert, ist die Grundlage eurer Heilssicherheit. Er hat diesen Ort und diesen Tempel weggenommen und ihnen diese falsche Sicherheit weggenommen. Und sie erlebten Gericht. Sie erlebten Gericht. Wir wissen, was der wahre Ort der Sicherheit ist, oder? Was der wahre Tempel ist, worauf man bauen muss, wo die wahre Gottesgegenwart ist, dass man sich sicher sein kann, seine Rettung. Und Gott sagt, sie ist nicht an diesem Ort und die ist nicht an diesem Tempel gebunden, sondern an diesen Tempel. Die Herrlichkeit wohnte unter uns, zeltete uns. Jesus sagt, reiß diesen Tempel ab und ich baue in 3 Tagen wieder auf und sprach von seinem Leib. Das ist der wahre Tempel, da ist die wahre Sicherheit. Das heißt, ein falsches Verständnis von dem Ort der Sühnung bringt ein falsches ein Heilsgewissen hervor. Ganz, ganz wichtig, die Juden zur Zeit Jesu, die waren sich sehr sicher, dass sie gerettet sind. Die Heiden werden gerichtet, vernichtet sie nicht. Warum? Worauf beruhte ihre Sicherheit? Ebenfalls auf den Ort, ebenfalls auf den Tempel. Darum hat Jesus auch gesagt, er wird vernichtet werden. Aber sie beriefen sich auf ihre Herkunft. Die haben gesagt, wir sind Nachkommen Abrahams. Und weil wir aus der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams kommen, gehören wir zu dem Volk Gottes, uns kann nichts passieren. Du bist ein Bastard, haben sie zu Jesus gesagt. Richtig? Was hat Jesus ihnen geantwortet? Euer Vater, Gott ist nicht euer Vater. Euer Vater ist der Teufel. So. Das ist eine falsche Sicherheit. Sie haben sich auf einem falschen Verständnis, das heißt, dass man aufgrund einer natürlichen Abstammung schon sicher ist, haben Sie eine falsche Heilsgewissheit gehabt. Jesus hat Sie da entlarvt. Warum es kompliziert, wenn es einfach geht. Dieses falsche Verständnis einer Heilssicherheit war nicht nur zur Zeit des Volkes Israels, war nicht nur zur Zeit Jesu. Petrus sagt in Kapitel 2, auch unter euch, ich lese euch vor, Kapitel 2, Vers 1, es waren aber euch auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Also er bereitet durch das erste Kapitel genau das vor. Er sagt, unter euch sind auch falsche Lehrer, die werden auch etwas Falsches lehren und somit eine falsche Grundlage eurer Sicherheit euch geben. Ein falsches Verständnis des Heils werden sie euch lehren. Er warnt auch davor und auch heute und in der Kirchengeschichte zeigt, wie oft und wie viel von so einem falschen Heilsverständnis gelehrt wird und gepredigt wird und wie viele Menschen aufgrund eines falschen Heilsverständnisses sich in Sicherheit wiegen. Ich kann mich erinnern, in meinem Berufsleben, im irdischen Berufsleben, bei einer Firma Trumpf, habe ich einen Arbeitskollegen gehabt. War so ein kleiner Pimpf und er war Messdiener gewesen. Und er war so sicher, er ist gerettet. Und ich habe mit ihm viele Stunden auf der Arbeit darüber gesprochen und über das Evangelium und was die Errettung bedeutet. Und er war sich sicher, nein, das stimmt nicht. Und ich weiß nicht, wir standen manchmal da und dann habe ich gesagt, Roman hieß er, du wirst es sehen. Wenn Jesus kommt, du wirst sehen, du stehst auf der falschen Seite. Ich sage, nein, du wirst es sehen. Es wird viel aufgrund bestimmter Lehren, was man alles getan hat oder welche Stellung oder wo, was auch immer, dass man sicher gerettet ist. Die evangelikale Welt hat ihr Übriges dazu beigetragen. In einem Evangelisationsverständnis wurden vielen, vielen, vielen Menschen etwas gelehrt, etwas gesagt, etwas versprochen. Und ihnen eine Gewissheit zugesprochen, die nicht biblisch ist, die ein falsches Fundament einer Heilssicherheit ist. Ich möchte euch ein Beispiel machen, was ich damit meine. Man hat gesagt, nimm Jesus in dein Leben auf, dann bist du gerettet. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Und es gibt dann so Übergabegebete. Man sagt, du musst es nachbeten, sprich mir nach. Und wenn du nachgesprochen hast, dann hat man ihn zugesichert und gesagt, Engel im Himmel jubeln jetzt. Du bist jetzt in der Familie Gottes. Und ob, was auch immer da passiert oder nicht passierte, man hat gesagt, jetzt bist du gerettet. Warum? Ja, du hast ja Jesus in dein Leben aufgenommen. Und auf welche Grundlage lehrt man das? Auf welche Grundlage ist man davon überzeugt, dass wenn ein Mensch sagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, er damit gerettet ist? Geht mit mir ins Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 1. Ich bemühe euch wieder mit den bekannten Versen, mit den bekannten Worten. Die Grundlage für diese Überzeugung ist im Vers 12. Es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Okay? Steht da. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also, wenn du ihn, nämlich Jesus, der das Wort Gottes ist, wenn du das Licht oder das Wort des Fleisches, wenn du es aufnimmst, dann bekommst du von Gott das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und das ist die theologische Grundlage für diese Heilsgewissheit. Also, hast du Jesus angenommen? Ja, dann bist du ein Kind Gottes. Aber lass uns Vers 11 bis 13 mal am Stück lesen. Da heißt Folgendes. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. So, wer sind die, die an seinen Namen glauben? Wer sind die, die ihn aufgenommen haben? Wer sind die? Da heißt es Vers 13, die nicht aus dem Geblüt sind. Das heißt, das hat nichts mit ihrer Herkunft zu tun. Das heißt, die Nachkommenschaft Abrahams spielt hier keine Rolle. Dann geht's weiter. auch nicht aus dem Willen des Fleisches. Das heißt, es hat nichts mit deiner eigenen Anstrengung zu tun, deinen Werken zu tun. Und auch nicht aus dem Willen des Mannes. Das ist jetzt hart. Das hat auch nichts mit deiner Willensentscheidung zu tun. Jetzt schaut mal. Wer sind die, die ihn aufnahmen? Hier steht's. Sondern aus Gott geboren sind. Die Bibel lehrt nicht, dass wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, du dadurch ein Kind Gottes wirst und ewiges Leben bekommst, wiedergeboren wirst. Die Bibel lehrt, wer sind die, die sagen, Jesus, ich glaube an dich, komm in mein Leben. Das sind die, die von Gott wiedergeboren sind. Das heißt, dieses Bekenntnis ist die Frucht von was? Der Wiedergeburt. Das ist das Zeugnis der Schrift. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ja, wer sind sie? Die von Gott geboren sind. Kein Mensch kann sich selbst natürlich zur Welt bringen, kein Mensch kann sich selbst geistlich zur Welt bringen. Das ist ein Akt, ein Schöpfungsakt Gottes. Um das zu belegen, erklärt doch Jesus das dem Nikodemus, oder? In Kapitel 3 sagt er doch, was es ist. Ja, was muss ich tun? In Mutterleib wieder zurückkriechen, wieder rauskommen? Was ist mein Beitrag? Und Jesus sagt, Nikodemus, es ist das Werk des Geistes. Es ist das Werk Gottes an dir. Um das nochmal zu belegen, noch klarer zu machen, Kapitel 6 nochmal. Lass mich das noch ganz kurz aufzeigen. Kapitel 6 im Johannesevangelium. Jesus erklärt ihnen nach der Brotvermehrung, dass er das Brot des Lebens ist. Und dass, wer von ihm isst, nie wieder hungern wird. Die Leute verstehen das nicht. Und sie hätten gern von so einem Brot. Also fragen sie, was müssen sie tun? Schaut mal Kapitel 6, Vers 20. Kapitel 6, Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm, dies ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagen, was können wir tun, damit wir das Wirken und somit das ewige Brot Jesus haben? Was können wir tun, damit wir dieses ewige Brot bekommen? Welches Werk müssen wir tun? Und die ganze evangelikale Welt würde zu 98% sagen, ja, an Jesus glauben, ihn annehmen. Und Jesus gibt ihnen nicht die Antwort, ja, nehm mich auf. Er sagt, es ist das Werk Gottes, dass ihr an mich glaubt, den er gesandt hat. Gott muss an euch was wirken, ein Werk tun. Welches Werk? Schaut mal, er erklärt das weiter in Vers 35. Da sprach er zu ihnen, Herr, gib allzeit uns dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Das ist doch eine herrliche Verheißung, richtig? So, und jetzt, wer kommt denn zu Jesus? Wer kommt denn zu ihm und bittet um dieses Brot? Johannes sagt, Vers 36, aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also Jesus sagt, wer wird von Neuem geboren? Wer kommt zu mir und wird mich annehmen, den der Vater mir gegeben hat? Darum erklärte Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Ich will hier nicht abschweifen und euch nicht auch zu viel an das erinnern, was ihr eigentlich schon wisst. Ich will euch damit nur etwas deutlich machen. Das Verständnis, dass wir gerettet werden und Kinder Gottes werden und ewiges Leben bekommen, ist das Verständnis, wenn wir Jesus annehmen, dann werden wir wiedergeboren, ist nicht das Zeugnis der Schrift, ist eine falsche Heilssicherheit. Kein Wunder, dass so viele zweifeln, ob sie wiedergeboren sind, wenn es an ihrer Entscheidung und an ihrer Formulierung, an ihrem Gebet oder sonst irgendwas hängt. Es ist das Werk Gottes. Heilssicherheit ist begründet im Werk Gottes. Aber es wird versprochen, wenn du das tust, dann kannst du sicher sein, dass du Kind Gottes bist. Spielt keine Rolle, was für ein Werk Gott tut oder nicht. Solange du das gemacht hast, bist du sicher. Eine falsche Heilssicherheit. Eine falsche Heilssicherheit. Und dann kommt es dahin, dass Jesus sogar dieses Zeugnis ablegt und sagt, dass viele sagen werden, Herr, Herr, und werden denken, sie gehören zu ihm. Und worauf werden sie sich berufen? Auf ihre Werke. Sie werden auf die großartigen Werke berufen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan? Große Werke. Und er wird zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht mehr mein oder ihr seid abgefallen. Ich kenne euch nicht. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, die haben eine falsche Annahme der Heilsgewissheit. Begründet auf bestimmten Werken, die sie getan haben. Wir haben doch durch deinen Namen das gemacht, wir haben durch deinen Namen das. Und ihr sagt, nee, ich kenne euch nicht. Was ich damit euch sagen will, ist Folgendes. Wir brauchen ein klares Verständnis der Heilssicherheit, damit dadurch auch ein richtiges, wir brauchen ein biblisches Verständnis der Heilssicherheit, damit darauf auch ein biblisches Verständnis einer Heilsgewissheit beruht, damit wir wirklich wissen und sicher sein können, dass es richtig ist. Aber es gibt Christen und viele Christen, sie haben ein richtiges Verständnis der Heilssicherheit. Sie haben ein Verständnis, dass sie gerettet werden allein aus Glauben, dass es Gottes Werk ist. Sie haben ein Verständnis, dass die Rechtfertigung aus Glauben und nicht aus Werken geschieht. Sie haben ein Verständnis darüber, dass die Gerechtigkeit ihnen geschenkt wird, was nicht ihre eigene ist. Sie haben dieses Verständnis und trotzdem leiden sie an Mangel einer Heilsgewissheit. Und trotzdem leiden sie durch bestimmte Zeiten, manchmal mehr, manchmal weniger, und zweifeln, dass diese Rettung ihnen wirklich sicher bis zum Schluss gewährt wird. Ich will an dieser Stelle, liebe Geschwister, es fest klar formulieren oder so gut wie es mir geht und klar sagen. Unsere Rettung hängt nicht an unserer Heilsgewissheit. Unsere Rettung hängt an unserer Heilssicherheit. Sehr wichtig. Unsere Rettung hängt nicht an der Heilsgewissheit, sondern an der Heilssicherheit. Ich erkläre das, was ich damit meine. Die Heilssicherheit ist nochmal was? Es ist das Werk Gottes, das er getan hatte. Durch seine Herrlichkeit und Tugend, Fähigkeit hat er für uns eine Sicherheit erschaffen. Das ist Heilssicherheit. Wisst ihr, was Heilsgewissheit ist? Es ist etwas, was unser Werk ist, damit wir diese objektive Wahrheit in unserem Leben jetzt und hier schon erfahren, erleben und Frucht davon haben. Ich möchte euch aufzeigen, anhand vom Petrusbrief, anhand dieser Verse ist, dass Heilsgewissheit, darf ich euch sagen, es ist eure Verantwortung, Heilsgewissheit zu haben. Es ist nicht eure Verantwortung, Heilssicherheit zu haben. Das ist Gottes Verantwortung, das liegt in seiner Fähigkeit, in seiner Tugend. Aber in deiner Tugend hängt es davon, ob du jetzt in dieser Welt die Sicherheit, die du schon hast, auch jetzt erfährst, in ihr lebst und Frucht davon trägst. Da nimmt Gott dich in die Verantwortung. Und darum können Christen, die in Gott sicher sind, ihr Leben lang leben in einer Unwissenheit darüber und nie von dieser köstlichen Frucht der Heilsgewissheit schmecken. Und wisst ihr was? Und dann sind sie beim Herrn und sind übelst überrascht, wenn sie bei ihm vor seinem Thron stehen und dazugehören. Dann werden sie sagen, Herr, wie ist das denn passiert? Und er sagt, ja, wie, das wusstest du nicht. Und dann werden einige sagen, ja, wieso sind wir nicht dabei? Ihr kennt die Stelle, in der Jesus dann die Böcke von den Schafen trennt und darüber spricht. Viele Christen, ich bin davon überzeugt, werden im Himmel ankommen, die ihr Leben lang hier gezweifelt haben, dass sie in Jesus Christus gerettet sind. Sie haben nicht an Jesus gezweifelt. Sie haben an sich gezweifelt. Damit das nicht passiert, gibt uns Petrus etwas, damit wir nicht so ein geistliches Leben führen. Deswegen sage ich, wir müssen Heilssicherheit und Heilsgewissheit unterscheiden. Heilsgewissheit ist etwas, was Gottes Aufgabe ist. Heilssicherheit. Heilsgewissheit ist etwas, was meine Aufgabe ist. Du wirst vielleicht an diesem Punkt sagen, ja, aber warum ist dann Heilsgewissheit so wichtig, wenn das nicht heilsentscheidend ist? Gell? Dann ist doch nicht schlimm, wenn ich keine Heilsgewissheit habe. Doch. Und weißt du warum? Ich gebe dir nur ein paar Punkte, ohne sie zu groß auszulegen, nur dass du spürst, warum es wichtig ist, dass du Heilsgewissheit hast. Der erste Grund, weil es entscheidend ist für den Frieden und die Freude in deinem Herzen ist. Das Heilsgewissheit schafft Frieden und Freude in deinem Herzen. Wir sprachen in der letzten Bibelstunde von den Bibelstellen, wo Johannes darüber schreibt, sagt, darüber schreibe ich, damit eure Freude vollkommen sei. Jesus sagt, ich will, dass eure Freude vollkommen sei. Darum rede ich euch zu euch. Die Freude soll ins Herz kommen. Wir als Kinder Gottes sollen Freude darüber empfinden, in dem Verständnis, was er für uns getan hat. Es ist viel wert. Es ist viel wert. Zweitens, die Folge dieser Freude und dieser Folge des Friedens in unserem Herzen. Heilsgewissheit ist notwendig, um Gott anzubeten, um ihn zu verherrlichen. Wenn ich an meinem Heil zweifle, woher kommt die Kraft für meine Anbetung? Woher kommt die Frage für Dankbarkeit Gott gegenüber? Wenn ich nicht sicher bin, ob das gereicht hat für mich, wie kann ich ihn dann dafür verherrlichen? Aber wozu sind wir berufen worden? Zum Preis und Ruhm seiner Gnade. Wir sollen ihn doch für das Werk der Gnade, der Erlösung, unsere Sicherheit verherrlichen und anbeten. Wenn wir darüber aber keine Gewissheit haben, das heißt, dann leidet dadurch die Anbetung. Ein dritter Grund. Weil wir brauchen Heilsgewissheit, weil es uns die Angst vor dem Tod nimmt. Nicht die Angst vom Leiden. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe Angst, eine Krankheit zu bekommen, an der ich dahin vegetiere und sterben muss. Ja, ich habe aber keine Angst vom Tod. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, wo ich hingehe. Ich bin mir sicher, wo ich nach dem Tod sein werde. Die Heilsgewissheit nimmt uns die Angst vor dem Tod. Schenkt uns Frieden im Herzen, dass wir wissen, wohin wir gehen. Ein weiterer Grund, warum Heilsgewissheit notwendig ist. Die ist entscheidend für den Kampf gegen die Sünde. Wenn ich permanent mit der Sünde kämpfe und mir nicht gewiss bin, dass ich trotzdem errettet bin, werde ich irgendwo mal kraftlos, mutlos und ich werde aufgeben. Ich werde irgendwo mal aufgeben und mich geschlagen sagen, das war's. Ich komme da nicht raus. Ein anderer Grund. Es ist entscheidend für deine Reinigung deines Gewissens. Denn die Heilsgewissheit reinigt dein Gewissen von diesen Sünden, von diesen bösen Werken. Aber ohne reines Gewissen kannst du Gott nicht anbeten. Ohne reines Gewissen kannst du ihm nicht dienen. Ein weiterer Grund, warum wir Heilsgewissheit brauchen. Es ist die Kraft und die Motivation für unseren Dienst. Denn wenn ich nicht weiß, dass ich gerettet bin, wenn ich unsicher bin, wenn ich Zweifel daran habe, dann wird das meine Kraft und mein Engagement und meine Dankbarkeit, die Anbetung meines Lebens wird dadurch geschmälert werden. Ich gebe nur noch eins. Und ich komme somit zu dem Brief des Petrus, warum er eigentlich diesen Brief schreibt. Weil es entscheidend ist für unseren Kampf gegen falsche Lehre. Denn wenn ich nicht weiß, ob ich sicher bin, kann irgendjemand kommen und mir irgendeinen Weg anbieten, wo er sagt, aber da kannst du sicher sein. Und wenn ich selbst nicht sicher bin und keine Gewissheit habe, bin ich offen für falsche Lehre. Heilsgewissheit schützt mich vor falscher Lehre. Und das ist das Anliegen des zweiten Petrusbriefs. Damit wir im Glauben nicht straucheln, damit wir im Glauben fest sind, sagt er, ich sag euch, was wir haben. Wir sind in Jesus sicher. Und wir können zu einer Gewissheit gelangen und somit uns vor falschen Lehrern, falschen Propheten, wie Kapitel 2 beschrieben, wir können uns dafür davor schützen. Also auch wenn Heilsgewissheit nicht heilsnotwendig ist für unsere Rettung, denn das ist die Heilssicherheit. So brauchen wir sie jetzt in diesem Leben. Ich will es andersrum sagen. Heilssicherheit hat was mit der Ewigkeit, mit dem ewigen Leben zu tun. Heilsgewissheit hat was mit diesem Leben zu tun. Heilssicherheit brauchst du fürs ewige Leben. Heilsgewissheit brauchst du für dieses Leben. Bevor wir in die Verse gehen und ich euch anhand dieser Verse zeige, was ist meine Verantwortung? Was kann ich tun, damit ich gewiss bin? Wir können viel dafür tun, dass wir jetzt schon die Frucht der Heilssicherheit erleben. Jetzt. Und Gott nimmt uns da wirklich in die Verantwortung und sagt das Wort Gottes, was können wir dafür tun? Möchte ich aber trotzdem, und an diesem Punkt, ich habe es versprochen, ich will das tun, ich will euch 7 Gründe zeigen, heute noch, 7 Gründe, warum Kinder Gottes, obwohl sie Kinder Gottes sind, Zweifel haben. Gut, beim ersten Punkt noch nicht, aber ab dem zweiten Punkt. Warum Kinder Gottes daran immer wieder an diesen Punkt kommen, dass sie Zweifel haben. Ich habe es versprochen, ich habe mir überlegt, also die Liste ist nicht vollkommen. Ich bin mir sicher, ich könnte sie erweitern. Ich könnte sie aufsplitten. Ich habe sie auf 7 Punkte begrenzt, ihr versteht warum. Wo ich denke, das müsste genügen und das soll ein ganzheitliches Bild schaffen. Ich könnte sie sogar auch etwas in einer anderen Reihenfolge aufstellen. Darum geht es jetzt nicht. Mir geht es nicht um eine Logik der Reihenfolge, sondern um, ich nenne euch einfach die 7 Punkte und vielleicht werdet ihr hier und da euch wiederfinden oder ihr würdet sagen, ich kenne jemanden und verstehen. Wie kann es sein, dass Kinder Gottes, obwohl sie in Gott sicher sind, trotzdem in diesem Leben ihnen diese Gewissheit mangelt? Der erste Punkt ist, weil sie nicht wiedergeboren sind. Das ist ein sehr einfacher, ein sehr klarer Punkt. Das hat etwas mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Eine falsche Lehre über die Sicherheit meines Glaubens. Das heißt, wenn jemand mir lehrt, Willi, wenn du das getan hast, dann bist du gerettet. Und ich habe das getan. Und dann können die einen dann sagen, okay, dann bin ich gerettet, dann bin ich sicher. Und haben ein falsches Verständnis und eine falsche Sicherheit. Aber bei den meisten, und das ist das Zeugnis, dass die auf einer falschen Grundlage sich bekehren, sie keine Heilsgewissheit haben. Und das sieht man darin, dass sie sich immer wieder bekehren. Ich sprach darüber, sie gehen immer wieder bei der Evangelisation nach vorne. Und sie haben, das heißt, ihr Schritt und ihr Aufnehmen Jesu in ihr Herz hat in ihnen nicht die Wiedergeburt gebracht. Das heißt, sie sind nicht wiedergeboren. Denn wisst ihr was? Wiedergeburt bedeutet die Fähigkeit, die Fähigkeit, mit geistlichen Augen zu bekommen, das Reich Gottes in Jesus Christus zu sehen. Das ist, was Jesus Nikodemus erklärt. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen und kannst auch nicht hineingehen. Das heißt, wenn Menschen, ich sage so, sie wachsen in die Gemeinde hinein, sie sind dabei von ihrer Ratio und von ihrer Prägung, sagen sie, ja klar, glaube ich schon an Gott, auch an Jesus, aber sie sind nicht selber durch zu einem neuen Leben hindurchgerungen. Ihr Glaube basiert auf einem rein rationalen Verständnis, einem religiösen Verständnis. Aber sie haben keine Wiedergeburt erlebt. Dann fehlt ihnen die Fähigkeit, die Heilssicherheit überhaupt in Jesus Christus zu sehen. Und wenn sie die Heilssicherheit nicht sehen können, was können sie auch nicht haben? Heilsgewissheit. Ist nur logisch. Sie werden sich bemühen und darum ringen, werden aber nie zu diesem Frieden gelangen. Und der erste Grund ist, sie können es nicht sehen und sie haben es nicht. Das ist ein tragischer Fall. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, jemand zu schnell etwas zuzusprechen und ihnen eine falsche Sicherheit zu wiegen. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, was muss man dann machen? Oder vielleicht sitzt du selber da und sagst, ja, was ist, wenn ich das bin? Wisst ihr, als Petrus gefragt wurde, als er das verkündigte und Petrus gefragt wurde, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was hat er geantwortet? Darf ich euch das vorlesen? Ich habe gedacht, das lese ich euch einfach vor. Apostelgeschichte 2. Und das ist meine Antwort auch für euch. Apostelgeschichte 2. Ich lese ab Vers 37. Als sie es hörten, drang es ihnen durchs Herz. Also er verkündigt das Evangelium, es dringt ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, übrigens wir. Und dann heißt es, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Wenn also es dich durch dein Herz dringt und du merkst, hey, ich habe das nicht, dann ist es etwas, dass Gott dich hinzuruft. Und die Schrift sagt, was sollst du tun? Bekenn deine Sünden. Und bezeuge es in der Taufe. Und dann sichert uns die Schrift was? Die Gabe des Heiligen Geistes. Und was erfüllt, was, welcher Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind? Der Geist Gottes. Das heißt, haben wir den Geist Gottes nicht, können wir auch kein Zeugnis unserem Geist bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist der erste Punkt. Ich belasse es dabei. Der zweite Punkt. Kommen wir zu den Kindern Gottes. Ein weiterer Grund, warum Kinder Gottes keine oder immer wieder ihnen an Heilsgewissheit fehlt, ist, weil sie selten oder zu wenig oder gar nicht sich unter das Wort Gottes stellen. Weil sie sich dem Wort Gottes entziehen. Ihr Leben ist dadurch bestimmt durch ihren Alltag, durch Beruf, durch Haushalt, Kinder, durch Hobbys, durch sonst irgendwas. Und sie finden keine Zeit. Sie finden keine Zeit, das Wort Gottes zu lesen. Sie finden keine Zeit, das Wort Gottes zu hören. Sie finden keine Zeit oder sie haben kein Anliegen oder keinen Wunsch, unter das Wort Gottes zu kommen. Und je länger diese Periode stattfindet, je länger man sich dem Wort Gottes entzieht, auf welcher Ebene auch immer, umso mehr entzieht man sich, was? Dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn das Schwert des Heiligen Geistes ist das Wort Gottes. Die Offenbarung der Heilssicherheit, das, was Gott für uns getan hat, steht hier drin. Wenn ich mich dem entziehe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn meine Gewissheit schwindet. Wenn ich mich dem Wort Gottes und somit dem Schwert des Heiligen Geistes entziehe, wisst ihr, was passiert? Ich werde die Reinigung meiner Sünden vergessen. Das ist, was Petrus sagt. Und wisst ihr, was dann passiert? Es mangelt mir an Heilsgewissheit. Wenn ich die Reinigung meiner Sünden vergessen habe, was Gott für mich getan hat, und nicht mehr weiß, ob ich wirklich gereinigt bin, wenn der Geist es mir nicht bezeugt, wenn ich mich dem Geist entziehe, brauche ich mich nicht wundern, dass ich keine Heilsgewissheit habe. Viele Kinder Gottes sind träge geworden, versäumen die Versammlungen, versäumen die Gemeinschaft, versäumen das Wort Gottes, versäumen die stille Zeit, versäumen das Bibellesen und dann wundern sich, warum sie zweifeln. Es ist ein Grund. Es ist nicht der einzige, aber es kann ein Grund davon sein. Ich nenne euch noch einen weiteren. Der zweite Grund. Der zweite Grund, warum an Heilsgewissheit mangelt, ist, weil man nicht nur einen Mangel an Lehre hat, wenn ich das jetzt zusammen sage, sondern man hat auch eine falsche Lehre. Wenn Kinder Gottes unter einer falschen Kanzel sitzen, um den bildhaft zu sprechen. Wenn Kinder Gottes permanent unter einer falschen Lehre sitzen oder ich sage so einer mangelnden Lehre, ich erkläre sie euch gleich, dann führt das dazu, dass sie auch eine geistliche Verarmung haben. Wenn ihre geistliche Nahrung oder andersrum, wenn sie unter das Wort kommen und nicht das hören, das Evangelium ihnen nicht gepredigt wird, sondern etwas anderes, dann führt es dazu, dass sie an Heilsgewissheit verlieren. Was meine ich damit? Wenn man jahrelang in eine Gemeinde kommt, Bibelstunden, Predigten, Andachten, was auch immer, und ständig nur eins hört, tu Buße, kehr um, du bist ein Sünder. Wenn du ständig nur das Sonntag für Sonntag hörst und bist schon 30 Jahre Kind Gottes, Und du erinnerst es, wenn du über deine Sünden nicht Buße tust, gehst du verloren. Wenn Jesus kommt und dich dabei findet, was du gerade tust, du gehst verloren. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man permanent unter so einer Verkündigung lebt, Tag ein, Tag aus, das heißt, man hat nicht einen Mangel an Wort Gottes, sondern man ist permanent so einer Lehre ausgesetzt, die mir permanent mein Gewissen schärft, in der Weise, dass sie sagt, du genügst nicht, du genügst nicht, du genügst nicht. Und dann wird mein Gewissen mich permanent anklagen, weil es in dieser unter jahrelange so eine Verkündigung so scharf geschliffen ist, dass bei jeder Kleinigkeit es sich regt, mich verurteilt und dann bin ich nicht mehr sicher, ob ich genüge. Das heißt, wenn in den Predigen, in den Gottesdiensten, in den Predigen immer heißt, was musst du tun? Kein Wunder, dass ich nicht zu einem Frieden und zu einer Ruhe gelange. Wenn jede Predigt daran ausgeht, was ist dein Beitrag zur Rettung? Irgendwann mal werde ich mir sicher, also ich kann es nicht. Wenn die Predigten darin eben ausrichten, dass deine Sünden zwar vergeben sind, aber nur der Vergangenheit, aber der Gegenwart nicht. Kein Wunder, dass man keine Heilsgewissheit ist. Das heißt, nicht nur ein Mangel an Lehre verursacht Mangel an Heilsgewissheit, sondern auch eine falsche, eine ungesunde oder andersrum, eine unausgewogene Lehre verursacht ein Fehlen der Heilsgewissheit. Ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam, oder darf ich sagen, als ich zu der Heilsgewissheit durchgerungen bin, Freude in mein Herz strömte, ging ich zu meinem Ältesten, meinem Pastor. Und ich sagte, warum habe ich das nie von dir gehört? Ich weiß, dass manche von euch das auch schon mal gemacht haben. Und ich bin hin, natürlich in voller Begeisterung, voller Freude. Und ich dachte, wie kann es sein, dass ich in dieser Gemeinde aufgewachsen bin und nie das gehört habe? So gehe ich hin und frage ihn, stelle ihn zur Rede. Und ich kann mich noch heute erinnern, wo wir das Gespräch geführt haben. Und ich sage, lieber Bruder, so und so, ich will nicht Namen nennen, weil ich ihn trotzdem nach wie vor schätze. Und ich sage, wieso predigst du das nicht? Wieso lehrst du das nicht? Kennst du das nicht? Da sagt er, doch, doch. Dann sage ich, ja, wieso nicht? Ja, er wollte eine Ausgewogenheit schaffen. Weil wenn zu viel von der Gnade gepredigt wird, dann kann ja die Gefahr entstehen, dass man in Sünde dann lebt. Es war sein Argument, er wollte sozusagen dieser Gefahr vorbeugen, dass zu viel von der Gnade geredet. Also betont er das andere und predigt immer über diesen Punkt, nämlich, was ist unser Beitrag sozusagen. Ich war enttäuscht. Versteht ihr? Als einer, der jahrelang unter diesen Verkündigungen sitzt, frage ich mich, warum höre ich das zum ersten Mal? In dem Fall las ich das zum ersten Mal. Warum hörte ich das nicht in meiner Gemeinde das? Die Kanzel ist mitverantwortlich für die Heilsgewissheit. Liebe Geschwister, versteht mir nicht falsch. Ich sage nicht, dass von der Kanzel man nicht durch das Verkündigen die Menschen von der Sünde überführen sollte. Das tut's. Die Verkündigung des Evangeliums tut's. Aber die Verkündigung muss das leisten. Sie muss uns von unserer Depression der Sünde zu unserer Freude in Heilsgewissheit führen. Das muss nicht an einem Sonntag alles sein. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Predigt gehalten, da kamen Leute zu mir, das kannst du doch nicht so stehen lassen. Ich sage, ja, wart mal ab, ich predige hier Sonntag für Sonntag. Nächsten Sonntag kommt die nächste Predigt und dann die nächste. Es muss nicht in einer Predigt sein oder in einem, aber als Ganzes muss das das Thema sein. Die Verkündigung trägt dazu bei, dass unser Gewissen gereinigt wird. Wenn keine Verkündigung da ist, die vermag, unser Gewissen zu reinigen, dann werden wir mit permanent schlechtem Gewissen leben und dann können wir Gott nicht nahen. Wir können Gott nicht anbeten. Und die Folgen sind gravierend für unseren Dienst, für unser Leben. Punkt 3, Punkt 4. Die Reihenfolge ist nochmal, es ist nicht logisch, sondern ich habe einfach ein paar Punkte niedergeschrieben, von denen ich glaube, warum Heilsgewissheit mangelt und was aus meiner Erfahrung in der Seelsorge ich beobachte. Der vierte Grund ist, weil viele Kinder Gottes nicht genau wissen und nicht benennen können und kein Datum haben, wann sie wiedergeboren sind. Es gibt so manche, die sagen, hey, ich bin an dem und dem, um diese Uhrzeit, zack, ist es, dann können sie sofort das Datum sagen. Andere haben besondere Erlebnisse. Und dann wird wiederum andere, die sind ihres Glaubens sicher, also sie wissen, ich glaube an Jesus Christus und glaube an die Erlösung. Aber wenn du fragst, wann hast du dich bekehrt, diese klassische Frage, keine Ahnung. Merkt ihr, allein dieser Begriff, wann habe ich mich bekehrt? Wenn man an diesem festmacht, ob man Heilsgewissheit hat, hat man ein Problem. Neben unserer Vergesslichkeit, also ehrlich, ich habe das Datum nicht mehr im Kopf. Ich habe die Stunde, ich habe vor meinen Augen den Tisch, wo ich saß. Aber das Datum weiß ich nicht mehr. Das ist nicht das Entscheidende, denn das Entscheidende ist nicht, ob ich mich bekehre, sondern ob ich bekehrt wurde. Und ob Wiedergeburt stattgefunden hat. Und liebe Geschwister, wenn Wiedergeburt stattfindet, dann passiert sie bei jedem individuell. Und bei einem in einer Art und Weise, dass er es ganz genau sagen kann, heute hier, das ist mein Tag, und bei einem anderen ist es eine leichte Geburt. Bei einem ist es so eine schwere Geburt, diesen Tag vergisst man nicht. Und bei einem anderen ist es so wie, das ist schon da, ich kenne so ein paar. Das Herz war nie hart. Sie hörten das Evangelium, nahmen es an, unspektakulär. Ich bin davon aber überzeugt, oder andersrum, nicht jeder muss ein Damaskus-Erlebnis haben und ein Datum haben und Heilssicherheit zu haben. Wisst ihr, warum die Taufe notwendig ist? Wenn ihr meinen Predigten, meinen Auslegungen folgt und der Reihe, die wir jetzt Markus-Evangelium haben, ich habe kein sakramentales Verständnis von Abendmahl und Taufe. Das heißt, ich glaube nicht, dass in der Taufe und in dem Abendmahl eine Wirkung stattfindet, sondern es ist uns gegeben zur Erinnerung. Wisst ihr, warum wir die Taufe haben? Die Bibel lehrt, ich nehme mal Paulus. Paulus kam zur Erkenntnis des Glaubens. Gott hat ihm die Augen geöffnet. Was wird ihm sofort geraten? Was soll er tun? Steh auf, lass dich taufen. Lass dich reinwaschen von den Sünden, indem du deine Sünden bekennst. Nicht indem du Wasser über dich schütten lässt. Das Neue Testament, die Apostelgeschichte, kennt nicht zum Glauben kommen, Ewigkeit warten, Kurse durchmachen, bewähren, dann die Taufe nehmen. Dann hat man schon den Tag vergessen. Wisst ihr, warum die Taufe wichtig ist? Damit wir, was subjektiv, was in uns in geistlicher Weise stattgefunden hat und wir vielleicht manchmal sogar kein Datum haben oder es nicht benennen können, aber wir es äußerlich bezeugen und spätestens dann haben wir ein Datum. Wir haben einen Geburtstag, einen geistlichen Geburtstag. Das ist meine Taufe. Da bekenne ich meinen Glauben. Und wenn ich kein Datum habe, dann kann ich sagen, spätestens dann habe ich das Zeugnis, ein Siegel. Nicht alle haben ein Damaskus-Erlebnis. Und ich bin aber überzeugt, dass ein Damaskus-Erlebnis, wenn ich das sage, versteht ihr, was ich damit meine? In der Art und Weise, was Paulus erlebt hatte. Ich meine, das war ja eindeutig, richtig? Ich glaube, dass aber dieses Damaskus-Erlebnis in der Wiedergeburt was mit dem Dienst zu tun hat. Das heißt, wem Gott viel auferlegen wird, wer viel leiden muss, wer viel durch für ihn, für das Evangelium ertragen muss, wer durch Schwierigkeiten durchgehen muss für das Zeugnis-Evangelium, dem gibt Gott etwas an die Hand, was er braucht als ein gewisses Anker. Und wenn ich die großen Männer der Bibel anschaue und wenn ich die Bibel, die großen Vorbilder meines Glaubens anschaue, ihre Biografien lese, dann sehe ich das. Dann sehe ich, dass Gott solchen Männern solche Bekehrung gab und sie in einen Dienst gestellt hat, der sie bis in die Depression geführt hat. Er gab ihnen solche Momente, damit sie ihres Heils sicher sind, Gewissheit haben, ihre Berufung, ihre Kindgotteschaft. Das hat was mit dem Dienst zu tun. Ich will mich nicht in die Reihe von einem Paulus, von einem Spurgeon oder anderen, die ich so schätze, stellen. Ich weiß aber, dass es Gnade bei Gott war, mir einen Tag zu geben, an den ich mich heute noch erinnere und der für mich immer mein Anker ist. Ab diesem Tag hat sich mein Leben komplett geändert. Und ich weiß, es hat was mit meiner Berufung, mit meinem Dienst zu tun. So, der vierte Grund nochmal. Weil viele eben nicht das Datum haben und nicht den Tag ihrer Wiedergeburt benennen können. Darum zweifeln sie an ihre Heilsgewissheit oder ja, an ihre Sicherheit, haben sie keine Heilsgewissheit. Der Punkt 5, 7 habe ich, wir sind fast durch. Fünftens, ein weiterer Grund, weil Kinder Gottes, nachdem Gott sie bekehrt hat und sie die Herrlichkeit des Evangeliums geschaut haben und vielleicht die erste Phase des Hochs erlebt haben, der Freude des Friedens, das Gefühl gehabt haben, sie wurden getragen auf Adlersflügen, sie haben Kraft gehabt, die erste Liebe brannte und dann eine Zeit der Wüste kam und sie in Anfechtungen geraten sind und sie dann ganz überrascht waren, dass auf einmal sie wieder für Sünde anfällig wurden. Viele mangels an Heilsgewissheit, weil sie sagen, wie kann es sein, wenn ich ein Kind Gottes bin, dass ich immer noch sündige? Wenn ich doch eine neue Kreatur bin, wenn ich doch von der Macht der Sünde befreit worden bin, wie kommt das, dass ich noch sündige? Wie kommt, dass ich immer noch ein Verlangen danach habe? Und diese Tatsache, dass in ihrem Fleisch immer noch ein Verlangen lebt, lässt sie zweifeln, dass sie überhaupt wiedergeboren sind, weil Sünde in ihrem Leben ist. Und sie sagen, das kann nicht sein, ich kann kein Christ sein, wenn ich immer noch dieses Verlangen, wenn ich immer noch mit dieser Sünde kämpfe. Ich kenne eine liebe Schwester. Ich sage den Namen nicht, aber wie oft habe ich mit ihr telefoniert und ich von dem, was ich von ihr als Zeugnis gehört habe, von dem, was ich durch das Zeugnis des Geistes in meinem Herzen habe, bin ich davon überzeugt, ist sie ein Kind Gottes. Sie brennt für Jesus, die ist auf der Straße, die schämt sich nicht, ihn zu bezeugen. Aber sie hat eine Last aus ihrer Vergangenheit. Sie wurde frei von vielen Drogen, sie wurde frei vom Alkohol. Nur mit den Zigaretten hat sie ein Problem. Und wenn sie dann da fällt, ruft sie mich heulend, weinend an und sagt, wie kann ich ein Kind Gottes sein, wenn nachdem Jesus mich befreit hat, ich immer noch ein Verlangen habe nach einer Zigarette. Und sie weint bitterlich. Willi, bin ich noch sicher? Und ich muss ihr erklären, dass das nicht die Bedingung für Rettung ist. Da habe ich gesagt, weißt du, wie viel Abhängige ich von Kaffee kenne? Die am Tag, ich weiß nicht, wie viel Kaffee brauchen, um den Tag zu überleben, würde ich sie ihnen nehmen, die würden Entzugserscheinungen bekommen. Und sie sind brave Christen, aber niemand spricht hier von Abhängigkeit. Und da gibt es natürlich auch keinen Zweifel an Heilsgewissheit. Aber Zigaretten ist halt Abhängigkeit. Und das ist ja, ich bin gegen Zigaretten, nur dass es klar ist. Menschen kämpfen. Mein Vater, vielleicht hört er heute zu, hat geraucht in der Armee, in der russischen Armee, kam zum Glauben. Auf einen Schlag war es weg. Gnade bei Gott. Gnade Gottes, wenn er so eine Frau. Ich kenne viele, die davon so befreit worden sind. Und ich kenne viele, die nicht so auf diese Art und Weise befreit worden sind. Und dann zu sagen, du bist kein Kind Gottes. Du bist immer noch in der Welt gefährlich. Wer unter so einer Verkündigung steht, niemand wird zu einer Heilsgewissheit gelangen, weil dann ist immer noch dein Werk. Dabei will ich noch etwas anderes hinzufügen, dass aber Kinder Gottes bewusst Sünde in ihrem Leben tolerieren. Bewusst. Und dadurch permanent ihr Gewissen beschmutzen. Das heißt, sie kämpfen nicht darum und sagen, oh nein, Willi, ich habe wieder getan. Sie haben es akzeptiert. Sie leben darin bewusst und haben sich sogar an diese Sünden gewöhnt. Und dann wundern sich, warum sie keine Heilsgewissheit haben. Weil sie permanent durch dieses sündige Verhalten, durch das Leben in der Sünde, wen dämpfen? Den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist aber der, der durch sein Wort und durch sein Wirken in uns uns Zeugnis gibt. Aber wenn wir ihn permanent dämpfen und auslöschen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir durch ihn in unserem Herzen keine Freude und keinen Frieden und keine Sicherheit fühlen, kein Zeugnis haben. Nicht, dass er gegangen ist. Das ist nicht die biblische Lehre. Aber durch ein bewusstes Tolerieren der Sünde und Bleiben und Leben der Sünde beschmutzen wir unser Gewissen. Und das hat Auswirkungen auf unsere Heilsgewissheit. Also das ist der fünfte Punkt. Der Umgang mit der Sünde hat Auswirkungen auf meine Heilsgewissheit. Da wird Petrus einiges in unseren Versen uns an Hilfestellung geben, wie wir dem entkommen können. Sechstens und der vollste Punkt. Viele Christen, Kinder Gottes, haben keine Heilsgewissheit, weil sie die Prüfung Gottes nicht verstehen. Weil sie die Zucht Gottes nicht verstehen. Und wenn sie Prüfungen erleben und Zucht erleben, glauben sie, Gott liebt sie nicht. Sie haben nicht verstanden, dass diejenigen, die Gott liebt, die züchtigt er. Nach Hebräer Kapitel 12, Offenbarung Kapitel 3, nur um eins, zwei Stellen zu nennen. Die haben das Verständnis des Wirken Gottes an seinen Kindern nicht verstanden. Ihnen fehlt ein Grundverständnis, dass Leid nicht bedeutet, Gott liebt mich nicht oder ich bin nicht sein Kind. Dass keine Probleme, keine Schwierigkeit, keine Anfechtungen, keine Sünde, das bedeutet dann Heilsgewissheit oder Sicherheit. Nein, das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Liebe Geschwister, das ist so wichtig. Das Verständnis ist, man kommt zum Glauben und dann denkt man, man ist von der Sünde befreit und man empfindet erstmal Freiheit, die Last ist weg, man nimmt es an und man ist so dankbar und so glücklich. Und dann glaubt man, man wird bis zu der Wiederkunft Jesu immer in diesem Hochgefühl leben. Und wisst ihr, warum es per Definition nicht funktionieren wird? Denn was passiert mit der Wiedergeburt? mit der Wiedergeburt beginnen wir, uns und Gott so zu sehen, wie er ist. Und wenn ich Gott schaue, dann werde ich was sehen? Heiligkeit. Wenn ich mich schaue, was werde ich sehen? Sündhaftigkeit. Das ist ein Trug zu glauben, dass als Christ ich immer von Tag zu Tag immer sündfreier werde, bis ich dann nur noch auf Wolken fliege. Ich bin davon überzeugt, von Tag zu Tag wird Gott mehr dein Herz dir zeigen. Wenn du einen Sieg errungen hast, gesagt, ich habe es geschafft, dann wird er sagen, hey, wir haben gerade angefangen. Steckt noch so viel drin, was wir reinigen müssen. Je näher wir Gott dem Licht kommen, Jesus dem Licht, umso mehr werden wir sehen, wie wir im Licht sind. Darum gibt es keinen Grund, deswegen die Gewissheit der Rettung zu verlieren. Im Gegenteil, darum brauchen wir eine Grundlage zu wissen. Dafür ist er gestorben. Hier geht es nicht mehr um Rettung, hier geht es um Heiligung. Wenn man da kein richtiges Verständnis hat, werden wir keine Heilsgewissheit haben. Letzter Punkt. Ich habe fast Punktlandung. Der letzte Punkt für heute. Ein weiterer Grund, warum keine Heilsgewissheit unter den Kindern Gottes gibt, ist, weil Heilsgewissheit oft mit Gefühlen vertauscht wird. Weil Heilsgewissheit oft rein auf eine Gefühlsregung runtergebrochen wird. Fühle ich mich sicher, dann habe ich Heilsgewissheit. Fühle ich mich gut, habe ich Heilsgewissheit. Fühle ich mich fröhlich, habe ich Heilsgewissheit. Fühle ich das nicht, fühle ich nicht das, dann habe ich sie nicht. Ich habe euch mehrere Bibelstellen letztes Mal vorgelesen. Welches Wort taucht immer wieder in den Zusammenhang auf? Nehmen wir Hiob, denn ich weiß, richtig? Paulus, ich bin gewiss. Was schreibt die Schrift nicht? Denn ich fühle. Denn ich fühle, Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Denn ich fühle, ich werde Jesus sehen. Denn ich fühle, ich bin gerecht. Denn ich fühle, ich bin sicher. Das lehrt die Schrift nicht. Die Schrift lehrt nicht in ich fühle Gewissheit. Die Schrift sagt, ich weiß es. Das heißt, Heilsgewissheit ist mehr rational als gefühlsmäßig. Es hat was mit einer Erkenntnis, mit einem Verständnis zu tun. Mit einem Begreifen. Aber jetzt kommt es, wenn Menschen, ich sage nicht, dass Gefühle keine Rolle spielen, ich würde lügen. Der Punkt ist, wir glauben, dass wenn wir fühlen, wir wissen. Ich sage, wenn wir wissen, dann fühlen wir. Mein Wissen, meine Gewissheit wird in mir Freude hervorbringen und Freude ist per Definition ein Gefühl. Wenn ich weiß, dann kehrt Freude ein. Wenn ich weiß, dann kehrt Ruhe ein. Wenn ich weiß, kehrt Frieden ein. Wenn ich weiß, steigt Anbetung auf. Wenn ich weiß, erhebt sich der Dank. Wenn ich es weiß, nicht wenn ich es fühle. Aber wenn ich das weiß, dann kommen die Gefühle. Es ist eine so wichtige Wahrheit. Wann habt ihr Angst? Wann fürchtet ihr euch? Wann liebt ihr? Wann fühlt ihr Liebe? Guck mal, ich laufe durch die Straßen, es ist hell, ich habe keine Angst. Wird es dunkel, ich kriege Angst. Wie kann das sein? Die gleiche Straße. Es ist dunkel, ich sehe nichts, ich denke, oh, da ist jemand, hat sich versteckt. Der will mir was Böses. Mein Denken, meine Gedanken führen dazu, dass ich Angst habe und dann habe ich ein Gefühl. Und das wirkt sich in den Leib und dann zittere ich. Wenn ich mein Denken unter Kontrolle habe, habe ich auch mein Fühlen unter Kontrolle. Wenn du deine Gefühle unter Kontrolle haben willst, musst du dein Denken unter Kontrolle haben. Wie bringen wir unser Denken unter die Kontrolle? Unter den Gehorsam Christi. Dann haben wir auch die Gefühle unter der Kontrolle. Jetzt möchte ich über einen Aspekt kurz noch sprechen, der sehr, sehr wichtig ist. Ein wesentlicher Bestandteil des Dienstes an Kindern Gottes und auch in meinem Leben, ich spreche von eigener Erfahrung. Wenn man Heilsgewissheit auf Gefühle runter reduziert, wisst ihr, wie viele Menschen keine Heilsgewissheit haben, weil sie erkrankt sind, weil sie psychisch erkrankt sind. Sie leiden zum Beispiel unter den Depressionen. Und von ihrer Erkrankung, ob sie hormonell oder psychisch mal dahingestellt, sind sie nicht in der Lage, zum Beispiel Freude zu fühlen. Ihnen mangelt es an Frieden. Sie sind nicht, allein hormonell sind sie nicht in der Lage, dieses Gefühl zu haben. Versteht ihr? Wenn wir sagen, Heilsgewissheit ist aber diese Gefühlsebene, werden sie niemals in der Lage sein, da sich sicher zu sein. Und wie oft ist es genau das in der Seelsorge, gerade mit Menschen, die da erkranken. Man greift sie sogar so an und man wirft ihnen vor, wie kannst du nur nicht sicher sein? Sie können nicht und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Dann kommen Existenzängste, richtig? Kennt ihr das? Alle, die die Krankheit mal erlebt haben, die wissen, was das bedeutet. Man sitzt da und denkt, wieso habe ich Angst? Wieso habe ich Angst, meine Kinder zu verlieren? Es gibt keinen rationalen Grund dafür. Wieso habe ich Angst, mein Haus zu verlieren, meine Arbeit, was auch immer? Unbegründete Ängste nennt man das, Angstzustände. Menschen sind nicht, du kannst ihnen alles Mögliche sagen und sie werden es nicht fühlen. Wenn man Heilsgewissheit auf eine Gefühlsebene reduziert, kannst du solchen Menschen nicht helfen. Es braucht Gewissheit. Und wisst ihr, was die Schrift lehrt? Der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt. Das habe ich erfahren. Wisst ihr, was mich durch meine Depression durchgetragen hat? Die Gewissheit, ich bin in seiner Hand. Dann las ich meinen Vorbild Spurgeon und dann schreibt er, was machen Menschen in ihren Depressionen, wenn sie diese Gewissheit nicht haben? Wenn sie nicht wissen, sie sind sicher in Gottes Hand. Ich sage, was machen sie? Und ich sitze da, lese das, sage, ja Bruder, genau, was machen sie? Weil so hast du nichts, da ist nichts mehr da, nur das. Das ist für mich sehr praktisch, diese Lehre, sehr praktisch gewesen. Diese Heilssicherheit, und das, als es mir gut ging, hat Gott mir das geschenkt. Als es mir schlecht ging, konnte ich nur an diesem festhalten. Und ich habe nichts gefühlt, aber ich habe mich daran festgehalten. Weil da geht es um Wissen, nicht um Fühlen. Ich kenne Momente, wo man das auch fühlt. Nochmal, versteht mich nicht falsch. Das wirkt sich in der Freude, es wirkt sich im Jubel aus. Aber Heilsgewissheit ist mehr wie ein Gefühl. Es ist größer als das, es ist eine Gewissheit, ein Wissen. Und dieses Wissen basiert auf der Heilssicherheit, die uns objektiv im Wort Gottes verkündigt wird. Dieses objektive Wissen ist aber basiert auf dem richtigen Verständnis des Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus. Wir werden uns nächsten Mittwoch also mit den einzelnen Versen uns beschäftigen. Und ich möchte euch schon sagen, was kommt. Was wir uns anschauen werden, ist nicht der Weg der Heilssicherheit. Wir werden uns nicht anschauen, wie bekomme ich Heilssicherheit. Dann wisst ihr, was wir, Heilssicherheit kriegen wir geschenkt. Durch den kostbaren Glauben. Wir werden darüber nachdenken, was ist der Weg zur Heilsgewissheit. Die Verse, über die wir nachdenken, ist der Weg, wie komme ich zu einer Heilsgewissheit als Kind Gottes? Was ist dein und mein Job dabei? Und dann gibt es eine wunderbare Kette. Es gibt eine wunderbare gegenseitige Wirkung von Dingen. Das heißt, wenn ich sage, wenn ich das nicht habe, dann deswegen, weil ich das nicht habe. Wenn ich das habe, dann kommt auch das. Da gibt es eine herrliche Verkettung von geistlichen Wahrheiten, die wir in unserem Leben berücksichtigen müssen, damit wir in dieser Zeit jetzt schon die Frucht der ewigen Sicherheit erleben können. Damit wir es nicht vertauschen, musste ich euch diese zwei Bibelstunden hineinnehmen. Denn wenn man es vertauscht, dann würde ich diese Verse lehren und ihr werdet nach Hause gehen und nie euer Heil sicher sein. Ich möchte beten. Mögest du Jesus Christus in unseren Herzen vorbereiten, damit wir in richtiger Haltung und im richtigen Verständnis dein Wort lesen, studieren, dass wir unter dein Wort kommen und unter die Lehre, die Herr Jesus Christus, die uns diese Kostbarkeiten offenbart, die uns groß macht, deine Sicherheit, die wir in dir haben und der auch uns lehrt, wie wir an ihr teilhaben können. Herr, was an uns liegt, wo du uns in die Verantwortung mit hineinnimmst. Ich bitte dich um Gnade beim Lehren, um Gnade beim Hören und dein Wirken. So hoffe ich, dass es das passiert, was in der Apostelgeschichte beschrieben wird, dass, und das fuhr ihnen durchs Herz. Herr, das vermagst du zu tun. Darum bete ich dich. Amen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Kommt gut nach Hause. Einladung zum Sonntag Gottesdienst.